we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
Rund 150 Menschen, größtenteils Baptisten, singen am 15. Januar, dem amerikanischen Martin Luther King Day, vor dem Brandenburger Tor. In winterlicher Kälte stehen sie eng beieinander und erinnern an den US-Bürgerrechtler und Baptistenpastor. Die Sängerinnen und Sänger eröffnen so das Gedenkjahr, denn Martin Luther King wurde vor 50 Jahren ermordet. Was bedeutet den singenden Berliner Baptisten Martin Luther King?
Ein prominenter Baptist, sozusagen unser Vorzeigebaptist mit internationalem Renommee und irgendwie ein tapferer Mann, der öffentlich Stellung bezogen hat. Das ist etwas, was uns, glaube ich, heute ein Stück weit fehlt.
Der war für mich ganz wichtig, die Verbindung von Glauben und Politik und politischem Engagement gegen Rassendiskriminierung und für Gleichberechtigung und so.
Was hat er heute uns noch zu sagen?
Immer noch, dass wir Zivilcourage zeigen und auf die Straße gehen und uns auch engagieren.
Er hat ja gegen die Segregation gekämpft und unsere Gesellschaft ist ja auch in vieler Weise gespalten. Was mich an ihm begeistert, ist, dass er hat geglaubt, dass Gott uns Menschen alle gleichwertig geschaffen hat und das hat ihn motiviert, das auch in der Welt umzusetzen.
Na, er steht für ein Gefühl von Freiheit und vor allen Dingen Gleichberechtigkeit zwischen Schwarz und Weiß und überhaupt unterschiedliche Menschen. Ne? Gerade in der heutigen Zeit, wo auch so viele Flüchtlinge in unser Land kommen, dass uns das ganz neu wieder bewusst wird, dass jeder Mensch gleich ist, egal welche Hautfarbe er hat und aus welchem Land er kommt.
Die berühmte Berliner Freiheitsglocke des Schöneberger Rathauses erklingt zu Beginn einer Gedenkfeier, die bereits am Vormittag in der Sophienkirche stattfindet. Der Freiheitsschwur, der beim Läuten gesprochen wird, ist ganz im Sinne des US-Bürgerrechtlers.
Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde.
Eingeladen hat das Martin Luther King Jr. Memorial Berlin. Keine 50 Personen sind gekommen. Einige von ihnen waren schon am 13. September 1964 dabei, als hier Martin Luther King predigte. Einer der Redner ist Markus Meckel. Der ostdeutsche Theologe war nach dem Mauerfall 1990 für wenige Monate Außenminister der DDR. Anschließend gehörte er fast 20 Jahre lang für die SPD dem Bundestag an. Markus Meckel spricht über die Bedeutung dieses Tages.
Martin Luther King Tag, das ist kein Tag, wo die allermeisten, übrigens auch innerhalb der Kirche, die allermeisten sagen können, wann das ist und überhaupt was ist. Das könnte eine Aufgabe sein, weil es ist eben deutlich geworden, Martin Luther King eben nicht nur für US-Bürger, die heute einen öffentlichen Feiertag haben, eine Botschaft hören, sondern diese Botschaft eine ist, die weit über Amerika hinausgeht.
In der Gedenkstunde wird auch ein Teil der Predigt eingespielt, die Martin Luther King dort hielt. Er wollte den Gläubigen in West- wie Ost-Berlin Mut zusprechen. Wegen des großen Andrangs sprach er sogar zweimal, zuerst in der St. Marien, dann in der Sophienkirche. Markus Meckel hört als 12-Jähriger den US-Pastor und Bürgerrechtler in St. Marien sprechen. Zunächst übermittelt King die Grüße der Glaubensgeschwister in West-Berlin und den USA und betont das Gemeinsame.
For here on either side of the wall are God's children and no man-made barrier can obliterate that fact.
Denn hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder und keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen.
Dann spricht King über den Kampf gegen Rassentrennung und für die Gleichheit aller. Dies sei nur aus dem Glauben möglich.
With this faith, we will be able to hew out of the mounting of despair a stone of hope.
In diesem Glauben können wir aus dem Berg des Verzweifelns ein Stein der Hoffnung dennoch raushauen.
With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to suffer together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
In diesem Glauben werden wir miteinander arbeiten dürfen, miteinander beten, miteinander ringen, miteinander leiden, miteinander für Freiheit aufstehen, in der Gewissheit, dass wir werden eines Tages frei sein.
Obwohl der Besuch sehr kurzfristig stattfindet, schneidet die Staatssicherheit die Predigt mit. Die Aufnahme wird erst 2013 bei Renovierungsarbeiten entdeckt. Für Markus Meckel und viele andere ist Kings Rede ein erster Anstoß, in der DDR gewaltfreien Widerstand zu praktizieren.
Ich selber habe als Jugendlicher auch den Wehrdienst in der DDR verweigert. Eben nicht, noch nicht mal die Bausoldaten habe ich gemacht, sondern habe den Wehrdienst total verweigert. Von daher spielte er schon eine wichtige Rolle, wenn er auch in der Gesamtgesellschaft natürlich wenig bekannt war, sondern das beschränkte sich schon mehr auf die kirchlichen Kreise.
Nicht nur damals fasziniert Martin Luther King über Grenzen hinweg. Für den Theologen und Politiker Markus Meckel ist noch heute wichtig:
Sein Eintreten für Bürgerrechte, das heißt für die Rechte des Einzelnen, für überhaupt die Ausgestaltung des Rechts und gegen Diskriminierung auf der einen Seite und das im Westen, wo ja eigentlich der Westen das sozusagen die Freiheit hochhielt, aber dann faktisch dann doch vielen Menschen verwehrte und dies aber eben nicht in Aggressivität, sondern mit der Freiheit des Geistes, diese Gewaltlosigkeit zu verbinden, das war eine immense Botschaft, die für uns viel Kraft freigesetzt hat und die für uns von großer Bedeutung war, die dann ja gewissermaßen 89 auch zu diesem Umbruch verholfen hat. Insofern gehört er für mich in diese Linie der eigenen Befreiungserfahrung.
In der Sophienkirche sitzt damals auch Michael Schulz mit seinen Eltern. Kings Predigt inspiriert den 13-jährigen Baptisten sofort, selbst konsequent gewaltfreien Widerstand zu leisten. Die Totalverweigerung des Wehrdienstes und die darauf folgenden Repressalien des Staates lassen ihn 1974 in den Westen fliehen. Heute leitet der ehemalige Elektrotechnikmanager ehrenamtlich das Martin Luther King Jr. Memorial in Berlin. Die Ideale seines theologischen Vorbilds sind für ihn aktueller denn je.
Wir sprechen heute wieder von Rassismus, wir sprechen von Antizionismus. Und wenn wir das sehen, wir haben früher in den 60er Jahren für Demokratie gekämpft, für Akzeptanz und für Gleichberechtigung. So gibt es heute wieder Tendenzen, die dieses ausschließen und nicht der Aussage Martin Luther Kings nachkommen, wir setzen uns alle an einen gemeinsamen Tisch der Brüderlichkeit. Ob Jude, ob Atheist, ob Christ, ob Baptist. Das ist eine zwingende Notwendigkeit, das heute unserer nachwachsenden Generation und anderen Kulturen zu vermitteln.
Gerne möchte Michael Schulz in Berlin-Lichtenberg eine internationale Bildungs- und Begegnungsstätte schaffen. Erste Gespräche hat er bereits geführt, jedoch fehlen dafür noch die finanziellen Mittel. Seine Biografie haben Berliner Jugendliche vor wenigen Jahren in eine mehrteilige Wanderausstellung aufgenommen. Die geförderte und wiederholt ausgezeichnete Präsentation beschreibt neben der Person Kings Menschen, die von ihm inspiriert wurden und sich beispielsweise während der Friedlichen Revolution 1989 engagierten. Zugleich gibt sie einen Einblick über den Umgang mit Diskriminierung und Rassismus in der ehemaligen DDR und auch im gemeinsamen deutschen Staat seit 1990.
one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day.
Szenenwechsel. U-Bahnhof Bernauer Straße. Ganz in der Nähe besuchte Martin Luther King, eingeladen vom damaligen Bürgermeister Willy Brandt, am 13. September vormittags die Berliner Mauer. Schülerinnen und Schüler erinnern daran während einer Tour. Sie gehört zum multimedialen Projekt KingCode. Es zeichnet Kings Stationen in West- wie Ost-Berlin nach. Unter der Leitung der beiden Gymnasiallehrer Saraya Gomis und Daniel Schmöcker haben junge Menschen aus Wedding und Pankow recherchiert und an entscheidenden Stellen kleine schwarze Quadrate angebracht. Diese sogenannten QR-Codes führen per Smartphone zu kleinen, im Internet hinterlegten Informationen. Wegen des Regens stehen die Schülerinnen und Schüler im Zugang der U-Bahn. Bei dieser persönlichen Tour zeigen sie beispielsweise ein Foto und erzählen, wie King im Krankenhaus einen DDR-Bürger besuchte, der die Flucht über die Mauer dank westlicher Hilfe überlebte.
Martin Luther King hat ihn wenige Tage später besucht. Die Situation musste jedoch geheim gehalten werden, weil es noch nicht bekannt werden durfte, dass Martin Luther King in West-Berlin war.
Außerdem wollte man nicht den Eingriff von einem amerikanischen Soldaten in ostdeutsche Grenzübertritte publik machen. Deshalb wurde auch noch Wochen später dieser Einsatz vom amerikanischen Grenzsoldaten versucht geheim zu halten, was natürlich nicht möglich war, weil es Anwohner und Passanten gesehen hatten. Und das war so ziemlich dann die Story.
Auf ihrer Tour laden sie zu Diskussionen ein. In der Sophienkirche geht es um das Thema Rassismus. Aktueller Aufhänger ist die umstrittene Werbung des schwedischen Unternehmens H&M. Auf einem Foto posiert ein schwarzes Kind im grünen Pullover. Darauf steht der Spruch »Coolest Monkey in the Jungle«, also »Coolster Affe im Dschungel«.
Diese Assoziierung damit, dass Schwarze mit Affen verglichen werden, kommt ja nicht von ungefähr. Also dass halt zum Beispiel Fußballspieler mit Bananen beworfen werden oder so. Also vielleicht sollte man stärker darauf achten, weil ich meine, es geht ja durch sehr viele Hände, so ein Foto. Und dass es natürlich solche Reaktionen auslösen kann, ist natürlich auch gerade am Ansicht der Polizeigewalt, zum Beispiel in den Staaten, halt ein Problem.
Die Bezeichnungen sind ja nur ein kleiner Teil. Ich finde zum Beispiel alte Frauen, die Neger sagen, sind nicht unbedingt rassistisch, solange sie die Schwarzen halt respektvoll behandeln.
Das Projekt KingCode fordert dazu heraus, sich auch persönlich mit dem amerikanischen Bürgerrechtler und dessen Ideen auseinanderzusetzen.
Mir persönlich bedeutet vor allem seine Überzeugung und seine Ideale, für die er aufgestanden ist, etwas und auch, dass er sich gegen den Widerstand der Polizei und des Staatsapparats gestellt hat, um dafür zu kämpfen, dass halt alle Leute gleich sind. Es ist ja nicht nur so, dass man keine Witze machen darf oder so, weil jeder muss auch über sich selber lachen können, aber es gibt einfach einen Unterschied dazwischen, Leute anders zu behandeln, weil sie anders aussehen oder von mir aus auch, weil sie ein anderes Geschlecht haben. Und das geht halt einfach nicht, weil Chancengleichheit auch dazu gehört halt, dass jeder wählen kann und jeder im Bus sitzen kann, wo er möchte.
Was ich beeindruckend finde an Martin Luther King ist einfach, dass er sich klar geäußert hat und wie Janosch auch meinte, er hat halt zu seinen Idealen zu 100% oder mehr gestanden und dass halt eine Person den Großteil des eigenen Lebens einer politischen Überzeugung widmet, ist halt was Bewundernswertes. Also er ist ja das beste Beispiel dafür, dass sowas auch nicht ohne Folgen bleibt, also dass eine Person eben durchaus viel bewegen kann.
I have a dream.
Kaum eine Rede ist so berühmt wie I Have a Dream. Martin Luther King hält sie am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington. Über 250.000 Menschen demonstrieren friedlich gegen die Rassentrennung. Andrea Strübind, Kirchenhistorikerin und King-Expertin an der Universität Oldenburg, kann die Rede kaum noch hören.
Sie wird von allen politischen Lagern benutzt, sie wird von allen theologischen und kirchlichen Institutionen und Persönlichkeiten zitiert. Und ich glaube auch, es ist an der Zeit, diese Rede einmal ruhen zu lassen.
Martin Luther King wird am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia, geboren. Bereits im Alter von 19 Jahren wird er zum Baptistenpastor ordiniert. Als im Dezember 1955 der Busboykott in Montgomery startet, ist King 26. Er wird zum Präsidenten dieser Bewegung gewählt. Kein Jahr später erklärt der oberste Gerichtshof der USA die Rassentrennung in Montgomerys Nahverkehr für verfassungswidrig. Die evangelische Theologin Margot Käßmann beschreibt in ihrem kleinen Büchlein »Ganz anders könnten wir leben«, wie behutsam King danach vorgeht. Er gibt praktische Tipps, gewaltlos zu agieren.
Setzt euch nicht absichtlich neben eine weiße Person, es sei denn, es wäre kein anderer Platz mehr da. Wenn ihr euch neben eine Person setzt, sei es eine weiße oder farbige, seid höflich, fragt, gestatten sie. Wenn ihr beschimpft werdet, schimpft nicht zurück. Also das finde ich großartig, dass er so kleine Anweisungen für kleine Leute gibt, wie die Revolution in kleinen Schritten umzusetzen ist, ohne andere zu provozieren.
Tief geprägt ist er von der Black-Gospel-Bewegung, in der sich schon seine väterlichen Vorfahren für ein Ende der Rassentrennung einsetzten. Diese endet offiziell am 2. Juli 1964. US-Präsident Johnson unterzeichnet im Beisein von King den Civil Rights Act. Wenige Monate später, am 10. Dezember, erhält Martin Luther King den Friedensnobelpreis. Nur wenige Kirchen in Deutschland tragen heute seinen Namen. Die Martin-Luther-King-Kirche in Berlin-Gropiusstadt erinnert zum 50. Jahrestag der Namensgebung an den amerikanischen Pastor. Im Gottesdienst darf das beliebte Protestlied der US-Bürgerrechtsbewegung nicht fehlen. In seiner Predigt kommt Pfarrer Andreas Schiel darauf zu sprechen, welche Bedeutung der Namenspatron und seine Botschaft heute haben, gerade in Neukölln.
Wir leben in einem Land, in dem Flüchtlinge beleidigt und täglich angegriffen werden, bis hin zu Mordanschlägen. Wir wohnen in einem Bezirk, in dem im November 20 Stolpersteine gestohlen wurden, die an Verfolgte und Ermordete der NS-Zeit erinnern. In dem Autos von Politikern und Buchhändlern angezündet wurden, die sich gegen Rechtsradikale engagieren. In einer solchen Zeit ist Martin Luther Kings Traum von einer gemeinsamen Menschlichkeit, vom gleichberechtigten Miteinander aller Menschen aktueller denn je. Ein Banner, das direkt neben der Tür zu meinem Büro hier im Gemeindehaus hängt, erinnert mich täglich an Kings Überzeugung. Alle Menschen sind in einem Netz der Gegenseitigkeit verwoben. Was den einen unmittelbar betrifft, betrifft den anderen mittelbar. Ich kann niemals so sein, wie ich sein sollte, wenn du nicht bist, wie du sein solltest. Wir können nicht lange überleben, wenn wir in einer geografisch zusammengerückten Welt geistig voneinander getrennt bleiben.
Die einzige Baptistengemeinde, die den Namen Kings trägt, befindet sich in Stuttgart-Zuffenhausen. Dort gerät zwischenzeitlich sein Erbe fast völlig in Vergessenheit. Da schmückte der Name nur Wand und Briefkopf, sagt Pastor Volker Schmidt. Doch seit rund 5 Jahren setzt sich die Gemeinde wieder aktiv mit ihrem Namenspatron und dessen provozierender Botschaft auseinander.
Zum Beispiel, dass wir über Meinungs- und Gewissensfreiheit nachgedacht haben, auch über Glaubensfreiheit. Eine starke Zäsur war sicherlich die damals einsetzende Flüchtlingskrise, in der wir uns als Gemeinde entschieden haben, uns für Flüchtlinge einzusetzen, die Freundeskreise mitzuinitiieren, dort selbst mitzuarbeiten, Menschen zu unterstützen. Und das hat ganz viel ja immer wieder die Fragen aufgeworfen, wie gehen wir mit anderen Religionen um, mit anderen Kulturen? Und was bedeutet das, einen Wert darin zu haben, Meinungs- und Gewissensfreiheit zu leben?
Neben einem Gedenkgottesdienst in der kleinen Gemeinde kann sich Pastor Schmidt durchaus eine größere Aktion vorstellen, die auch schon am Runden Tisch der Religionen Thema war.
Vielleicht mal so eine Art Marsch des Friedens als Vorbild auch von Martin Luther King in Zuffenhausen zu gestalten, mit den Religionen zusammen, mit den Kirchengemeinden zusammen, unter diesem Eindruck, wir brauchen gemeinsam den Ausdruck des Friedenswillens und des Zueinanderstehens in Zeiten, wo immer mehr alles auseinanderdriftet und die Kluften eigentlich immer tiefer werden.
In der Tradition Kings stehen einige weitere Baptistengemeinden. Stark engagiert sich in Hamm im östlichen Ruhrgebiet die Kirche am Museumsquartier. Vor ihrem Gebäude hat sie vergangenes Jahr eine Bodenplastik installiert. Links zeigt eine rechteckige Platte die Friedenstaube, verbunden mit Kings Bekenntnis, die Liebe werde das letzte Wort haben. Rechts auf der anderen ist Kings Konterfei zu sehen. Die beiden Bodenplatten sollen ein Zeichen sein gegen rechts und ein Impuls für ein friedliches und achtungsvolles Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Allerdings merkt die Oldenburger Kirchenhistorikerin Andrea Strübind, die auch zu Martin Luther King und Freikirchen forscht, kritisch an:
Zum Mainstream deutschen Baptismus hat meiner Kenntnis nach Martin Luther King keine Rolle gespielt, jedenfalls nicht in der Tiefe der Auseinandersetzung oder in Fragen der Lehre, der Forschung, der Ausbildung von Pastoren und Pastorinnen. Er ist, wenn man es überspitzt sagt, eigentlich eine Heldenfigur, auf die man sich gern beruft und berief, oder auch eine Art Bezugsgröße. Wenn man mal wieder erklären muss, was Baptisten sind, dann sagt man, ich bin Baptist, aber ich kann's erklären, und Martin Luther King war auch einer.
Die Oldenburger Theologin kritisiert, dass sich im deutschsprachigen Raum nur ganz wenige Forscher intensiv mit Martin Luther King befassen.
Demgegenüber steht allerdings eine breite, meines Erachtens auch etwas oberflächliche Rezeption von Martin Luther Kings berühmten Aussagen, Reden, sicher auch als Vorbild. Ich habe fast den Eindruck, er ist zu einer welthistorischen Ikone geworden. Seine Bilder, seine Slogans, auch die Lieder der Bürgerrechtsbewegung, die werden aufgegriffen. Aber das eigentliche, sehr inspirierende Potenzial seiner Theologie wird nur in den seltensten Fällen wahrgenommen.
Unterdessen wird seine Geschichte weitererzählt, ähnlich wie bei Luther, auch als Gospel-Mitsing-Musical. Die Welturaufführung mit bis zu 2000 Sängerinnen und Sängern findet am 9. Februar 2019 in Essen statt. Für die Musik sorgen Hanjo Gäbler, Filmkomponist und Gospelmusiker, sowie Christoph Terbeuken, Studiotechniker und Arrangeur. An den etwa 20 Songtexten und Spielszenen feilt Buchautor und Journalist Andreas Malessa. Das Musical beginnt mit Kings Ermordung am 4. April 1968 und seine Mitstreiter wie Gegner fragen sich:
Was hat ihn eigentlich angetrieben? War es die Empörung über die Apartheid in Nordamerika und die Rassendiskriminierung? War es ein frommer Traum, ein frommer Wunsch? War es eine gewisse Gutmenschen-Naivität, so wie sie von Rechten heute den Flüchtlingshelfern vorgeworfen wird? Oder was hat ihn angetrieben?
Zugleich schaut das Musical nach vorne und fragt tiefgründig:
Was machen wir nun damit? Was ist eigentlich unser Traum? Was wird aus dem Erbe von Martin Luther King?
Margot Käßmann, die ihr großes Vorbild Martin Luther King als 16-jährige Austauschschülerin in den USA entdeckte, ist davon überzeugt, dass auch heute Visionen nötig sind.
Wir brauchen doch Hoffnungsbilder von einer Zukunft, wie sie anders sein könnte. Und solche Hoffnungsbilder sind anregend. Die werden nie eins zu eins umgesetzt werden können. Aber wenn wir keine Vision mehr hätten, dass die Welt sich verändern kann, angesichts dieser Kriege, dieser Umweltzerstörung, dieser Ungerechtigkeit, dann haben wir auch keine Perspektiven mehr.
Zugleich wird Kings Wirken bleibende Bedeutung haben.
Ich denke, eine Spur, die von ihm bleibt, ist dieser engagierte Pazifismus, der alle Pazifisten ermutigt, die heute lächerlich gemacht werden. Und eine weitere Spur ist die Ermutigung für Christen, sich politisch zu engagieren. In einer Zeit, in der immer öfter gesagt wird, Christsein ist Privatsache, macht das mit dem Eigentlichen ab, aber mischt euch nicht in die Welt ein. Da ist Martin Luther King, wenn man ein paar Predigten liest, sofort eine Ermutigung: Doch, ich mische mich ein. I have a dream, that one day on the red hills of Georgia.